ARD.
Die Stadt Bonn steht für Beethoven und die alte BRD. Immerhin war man ja mal wer, und zwar Bundeshauptstadt. Irgendwie merkt man auch dem Bonner Hauptbahnhof den alten Glanz dieser Zeiten noch an. Rotbrauner Sandstein, erbaut im 19. Jahrhundert im Neorenaissance-Stil, also so verspielt italienisch mit viel Schnörkel, Muschelornamenten und aufgefächerten runden Fenstern. Früher gab es ja einen extra schönen Warteraum für Fürsten und Staatsgäste und einen eigenen Regierungsbahnsteig mit Privatzufahrt für die Limousinen. Alles inzwischen abgerissen. Heute sind hier nur noch die Pizzaketten und Presseshops zu sehen, die es in jedem Bahnhof gibt. Und wenig, Aufenthaltsqualität. Die Wartehalle ist trotz Neorenaissance-Stil ziemlich ungemütlich. Es gibt nur 12 Sitzplätze und keiner davon liegt in der Nähe einer Steckdose. Deshalb ist die McDonald's-Filiale direkt neben der Haupthalle am Gleis 1 sowas wie der inoffizielle Wartesaal. Hier gibt's Plätze, hier gibt's Strom und gratis noch eine Ladung Frittenfettgeruch. Am Montag, den 10. Dezember 2012 um 12.49 Uhr zeichnet eine Überwachungskamera in genau dieser McDonald's-Filiale einen Mann auf, wie er das Restaurant betritt, sich kurz umschaut und gleich wieder rausgeht in Richtung Gleis 1. Das ist der sogenannte Hausbahnsteig am Bonner Hauptbahnhof. Das Gleis also, das ganz nah am Eingang ist. Das Gleis, an dem viele Regionalzüge Richtung Köln abfahren. Also hier ist immer viel los. Und dahin geht jetzt auch dieser kräftige Typ mit dem dunklen Bart, die schwarze Mütze tief ins Gesicht gezogen. Und die Überwachungskamera zeichnet ihn weiter auf. In der Hand hält er eine blaue Nylon-Sporttasche, wie man sie zum Training mit ins Fitnessstudio nehmen würde. Nur wenige Minuten später, um 13.01 Uhr, steht exakt diese blaue Sporttasche unter einer Sitzbank auf Gleis 1. Von dem Mann, der sie eben noch herumgetragen hat, ist nichts mehr zu sehen. Die einsame Tasche fällt schnell auf. Einer, der da auf seinen Zug wartet, beginnt sich für sie zu interessieren. Erst tritt er sachte ein paar Mal dagegen, als würde er sie aufwecken wollen. Vielleicht will er auch nur prüfen, ob jemand auf die Aktion reagiert, ob sie doch jemandem gehört. Aber niemand sonst scheint sich für diese Tasche zuständig zu fühlen. Also zieht er sie hervor und öffnet sie. Aber in der Tasche sieht er keine Turnschuhe, keinen Deo-Roller oder Sportklamotten. Stattdessen
komische Dinge, wirklich so wie im Film, Wecker, Kabel. Das sieht aus wie eine Bombe.
Der Mann, der eben noch gegen die Tasche getreten hat, geht los und holt die Polizei. Und die Beamten fackeln nicht lange und räumen. Nicht nur Gleis 1, sondern den gesamten Bonner Hauptbahnhof.
Wenn du den Bahnhof sperrst, wenn du die Züge anhältst, wenn du den Vorplatz sperrst, hast du eine maximale Verkehrsbehinderung in der Stadt, auf der Schiene. Eigentlich bundesweiter Bahnverkehr ist betroffen, weil diese Strecke eben auch im Netz der Deutschen Bahn extrem wichtig ist.
Aber der Bahnhof ist jetzt ein Tatort. Gleis 1 ist eine Gefahrenzone, abgesperrt mit rot-weißem Flatterband. Das Sprengkommando des LKA rückt an.
Die Entschärfer kommen, stellen fest, das ist für sie so brisant. Sie sehen eine Art Zündvorrichtung. Sie wollen da gar nicht rangehen und versuchen das jetzt irgendwie zu delaborieren, wie es bei den Fachleuten heißt. Also unschädlich machen, aber nicht irgendwie feinfühlig, sondern sie nehmen ein Wassergewehr, schießen da drauf. Damit ist die Gefahr dann weg. Allerdings auch das Spurenbild total zerstört.
Der Inhalt der Tasche liegt jetzt verstreut herum. Viele kleine Trümmerteile auf Bahnsteig und auf den Gleisen. Und jetzt sieht die Polizei, was genau alles drin war. Ein neongelber Wecker zum Beispiel, außerdem Drähte, Batterien, Plastiksplitter und ein Metallrohr, gefüllt mit irgendwelchen Substanzen. Der Wecker ist zwar kaputt, aber man kann noch erkennen, auf welche Uhrzeit der Alarm eingestellt war. 13.30 Uhr. Die Polizei hatte die Tasche und den Sprengsatz darin nur wenige Minuten vorher mit dem Wassergewehr zerstört.
Das hätte ein katastrophaler Anschlag werden sollen, mitten auf diesem belebten Gleis 1. Mag man sich wirklich überhaupt nicht vorstellen, wie viele Opfer und welche Zerstörung das hätte geben können.
Das ist ein ganz dramatischer Fall, dahingehend, dass es zeigt, wo wir eigentlich stehen. Das heißt also, welche Tatziele angegangen werden und komplexe Anschlagsvorhaben, die eine Vielzahl von Menschen im Endeffekt in den Tod reißen sollen. Und ein solcher Fall ist der aus dem Jahre 2012.
Einer der wirklich interessanten Momente in diesem Fall der Bonner Taschenbombe ist, dass die Ermittler die Täter schon lange kennen, bevor sie die Täter kennen.
Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und rbb24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Die Taschenbombe vom Bonner Hauptbahnhof, die war damals in der Vorweihnachtszeit 2012 überall in den Nachrichten. Es ist einer der Momente, in dem Deutschland haarscharf an einem entsetzlichen Anschlag mit vielen Opfern vorbeigeschrammt ist. Bonner Hauptbahnhof 2012, das hätte zu einem dieser historischen Trauerschlagworte werden können. Ein Unglück, an das man sich noch Jahre später erinnert. Und dass es nicht dazu kam, davon trennten uns nur ein paar Minuten und ein aufmerksamer Fahrgast an Gleis 1. Warum Ermittler und Nachrichtendienste so nah an den Tätern waren und doch manchmal auch der Zufall bei der Aufklärung hilft, das hört ihr in dieser Folge von Dark Matters. Das Terrorquartett und die Bombe am Bahnsteig. Der 11. September 2001, die islamistischen Attentate in den USA haben auch in Deutschland tiefe Spuren hinterlassen. Die Terrorzelle um Mohammed Atta hatte die Anschläge aufs World Trade Center und das Pentagon größtenteils in einer Hamburger WG geplant, unbemerkt von den deutschen Nachrichtendiensten. Deshalb herrscht in den Jahren danach beim Verfassungsschutz und der Polizei eine Art unterschwelliger, permanenter Alarmzustand. Die Behörden schauen in diesen ersten Jahren des neuen Jahrtausends auf die steigende Zahl der militanten Salafisten in Deutschland. Salafisten leben eine radikale Auslegung des Islam, wollen einen eigenen Gottesstaat auf Grundlage der Scharia errichten, erklärt ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt.
Salafisten nehmen alles, was im Koran steht und alles, was die Scharia, also das islamische Recht und die islamische Regierungsordnung vorsehen, das nehmen die wirklich buchstäblich und die sagen, es muss alles ganz wörtlich auf die Nachkommastelle genauso laufen. Das augenfälligste Beispiel für wirklich radikale Salafisten ist immer das Zähneputzen. Es ist aus dem Koran bekannt, dass der Prophet sich die Zähne mit einem Stöckchen geputzt hat. Also putzen die Salafisten sich ihre Zähne nicht mit einer modernen Zahnbürste, sondern mit einem Stöckchen.
In so einem Weltbild ist der Lebensstil in westlichen Demokratien das genaue Gegenteil von fast allem, an was man glaubt. Wahlen, Religionsfreiheit, Alkohol, gleichgeschlechtliche Ehen, Sexshops und Karikaturen des Propheten Mohammed. All das könnte nicht weiter entfernt sein von allem, was Salafisten anstreben und wollen. Aus dieser Sicht ist der Westen ein Gegner, ein Feind und für manche, besonders Radikale, auch ein legitimes Anschlagsziel. In Köln werden kurz nach der Fußball-WM im Juli 2006 in zwei Regionalzügen Kofferbomben abgestellt, die zum Glück so stümperhaft zusammengebaut sind, dass sie gar nicht explodieren können. Im September 2007 wird die sogenannte Sauerlandgruppe kurz vor knapp gefasst. Sie mischen gerade ihren Sprengstoff in einem Ferienhaus zusammen. Dazu haben wir eine eigene Folge gemacht. Sie heißt Die Kleinstadtterroristen und die XXL-Überwachung. All das sind Anschläge aus der Abteilung gerade noch rechtzeitig vor der Katastrophe abgebogen. Genau wie im Dezember 2012 in Bonn am Gleis 1. Doch es war knapp. Und die Sicherheitsbehörden nehmen diesen Anschlagsversuch besonders ernst. Nur 4 Tage, nachdem die Sporttasche gesprengt und die Trümmerreste untersucht wurden, zieht die Bundesanwaltschaft den Fall an sich. In dem Metallrohr in der Tasche war ein 2-Komponenten-Sprengstoff gefunden worden. Eine Mischung, die einen eigenen Namen trägt. ANNM. Nach diesem hochexplosiven Gemisch aus Ammoniumnitrat und Nitromethan. Rainer Griesbaum ist damals Leiter der Terrorismusabteilung beim Generalbundesanwalt.
Wir gehen von einer zündfähigen Bombe aus, auch wenn der Zünder nicht gefunden worden ist. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel kann der Zünder beim Delaborieren zerstört worden sein. Er kann abgefallen sein. Es gibt aber technische Vorrüstungen, die darauf schließen lassen und andere Erkenntnisse, dass diese Bombe zündfähig war.
Was die Behörden zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, wer hat da versucht, am Bonner Hauptbahnhof eine Katastrophe auszulösen und warum? Zunächst gibt es vor allem die Bilder vom McDonald's, den Mann mit der Sporttasche, ganz kurze Aufnahmen und natürlich die Trümmer aus der gesprengten Tasche. Wir springen ins Jahr 2014, 8. September. An diesem Montag stehen schwer bewaffnete Polizisten vor dem Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts Düsseldorf im Kapellweg. Ein Koloss aus Beton und Stahl, ins Nirgendwo aufs freie Feld gebaut, mit mächtigen Mauern, eingezäunt von Stacheldraht. Unter höchster Sicherheitsstufe stehen Marco G., Koray D., Taifun S. und Enea B. vor Gericht. Männer zwischen 24 und 44, allesamt aus dem islamistischen Milieu. Bis auf Enea B. sind alle in Deutschland geboren und aufgewachsen. Gleich zu Beginn der Verhandlungen machen die vier klar, was sie vom Gericht und vom deutschen Staat halten. Gott ist groß, ruft Marco G., mutmaßlich der Kopf der Bande, als er mit Fußfesseln in den Hochsicherheitssaal des Gerichts geführt wird. Dabei streckt er drohend den linken Zeigefinger in die Luft. Er ist 27, breitschultrig, mit dunklem Rauschebart. Entgegen der Vorschriften vor Gericht hat er sich ein schwarzes Tuch um den Kopf gebunden, wie man das von den Kämpfern des sogenannten Islamischen Staat kennt. Als die Richter hereinkommen, bleibt er demonstrativ sitzen, genau wie seine drei Mitangeklagten, und handelt sich dadurch direkt eine Ordnungshaft ein. Die steht laut dem Gerichtsverfassungsgesetz auf respektlosem Verhalten gegenüber dem Gericht. Ein paar Tage mehr oder weniger in Haft scheinen dem Angeklagten aber nichts auszumachen.
Das war im Grunde, glaube ich, man kann das für jeden einzelnen der Angeklagten sagen, eine ganz große Ego-Show, wo es darum geht, welche eigenen Vorstellungen man hat. Das war nicht pragmatisch, das war nicht lösungsorientiert, das war einfach fanatisch.
ARD-Terrorismus- und Geheimdienstexperte Holger Schmidt kann sich noch gut an diesen Auftritt vor Gericht erinnern. Die vier grinsen sich gegenseitig zu, während die Anklage verlesen wird. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen unter anderem vor, eine terroristische Vereinigung gegründet, gemeinsam einen Mord geplant und mehrmals gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Marco G., Koray D., Taifun S. und Enea B. haben sich nach Überzeugung der Ermittler über ihren Glauben radikalisiert. Und zwar hier, zu Hause, in Deutschland. Diese Art der Terroristen bezeichnet man dann als homegrown.
Es sind Männer, die in ihrer eigenen Hood zu Terroristen werden. Also nicht Menschen, die irgendwie im Terrorcamp groß geworden sind oder die in irgendwelchen entlegenen Bergregionen sich einer Gruppe angeschlossen haben und dort ausgebildet worden sind. Nein, das sind Leute, die sind ganz normal unter uns aufgewachsen, haben teilweise eine Schulausbildung jedenfalls versucht und sind in einem Freundeskreis aufgewachsen, in dem alle anderen nicht Terroristen geworden sind, sondern eine Lehrstelle gesucht oder eine Ausbildung gemacht haben. Und aus dieser Situation heraus werden sie zu Terroristen, weil sie den falschen Predigern folgen, weil sie die falschen Internetseiten lesen und weil sie einfach total radikal werden.
In den 2000ern und frühen 2010ern, als noch nicht auf jedem Handy Social Media und Messenger-Dienste waren, als sich Extremisten eher in Moscheen, in Gefängnissen oder in bestimmten Vierteln radikalisierten, ist das ein Phänomen, über das erst gar nicht und dann nach den ersten Anschlagsversuchen auf einmal sehr viel gesprochen wird.
Da gab es unterschiedliche Figuren, deutschstämmige, zum Teil konvertierte Prediger, die mit den zauseligen Bärten und den Vorstellungen über Bekleidung, wir hören keine Musik, sie ist vom Teufel. Und das hat uns in den 2000er und 2010er Jahren deswegen extrem beschäftigt, weil das der Weg war, über den junge Leute aus Deutschland rekrutiert worden sind, hier in Deutschland etwas zu tun oder eben in die Kampfgebiete zu gehen. Und wir dieses große Phänomen der Reisenden hatten und es eher so darum ging, ist jetzt in meiner Nachbarschaft jemand gefährdet, sich auch dieser Szene anzuschließen.
Sicherheitsbehörden sind besorgt und stehen vor einigen Rätseln. Wie kommt es, dass vor allem junge Männer in nur wenigen Monaten zu Extremisten werden und ihr Land so abgrundtief zu hassen beginnen, dass sie bereit sind, andere wegen ihres angeblichen Unglaubens zu töten? Um das zu verstehen, spulen wir mal ein Stück zurück in die Zeit, bevor die vier festgenommen wurden. Von Tannenbusch gilt als Problem vor Ort. Anfang der 70er wurde die Wohnsiedlung am nördlichen Rand der Stadt hochgezogen, als Schnellschuss, Schnellbaureaktion auf die damalige Wohnungsnot. Inzwischen versprühen die Wohntürme, verdreckt, zugeteckt und mit diesen Trauerrändern aus Moos an den Fassaden, die Chancenlosigkeit eines Räumungsverkaufs. Und wirklich, viele Geschäfte hier haben inzwischen dicht gemacht. Mehr als die Hälfte der knapp 10.000 Einwohner von Tannenbusch hat eine Einwanderungsgeschichte. Viele Familien mit muslimischen Wurzeln wohnen hier. Oft sind sie schon seit 2 oder 3 Generationen in Deutschland. Die Mieten sind günstig. Über 40% der Menschen im Viertel leben damals von Hartz IV. No-Go-Area, ein Nährboden für Terrorismus, Islamistenhochburg. Solche Überschriften finden sich, wenn man nach Bonn-Tannenbusch sucht. Und hier im vierten Stock eines heruntergekommenen Achtgeschossers im Memelweg hat bis zu seiner Festnahme auch Marco G. gelebt. Seine Nachbarn beschreiben ihn als ruhig, etwas pummelig, freundlich. Einer, der auch mal den Aufzug putzt, wenn es zu dreckig wird. Geheimdienstexperte Holger Schmidt hingegen zeichnet ein anderes Bild. Marco G., geboren in Oldenburg, ist Konvertit. Aller Erfahrung nach sind gerade diese Männer, die erst später im Leben den Islam annehmen und dann in Kontakt mit Salafisten kommen, besonders eifrig in Sachen persönlicher Radikalisierung.
Von Schule und Ausbildung muss man sagen, reichlich erfolglos alles verlaufen, aber sein Engagement in der salafistischen, in der islamistischen Szene war extrem.
Radikalisiert haben soll sich Marco G. ab 2010 durch Propaganda im Internet und in islamistischen Kreisen des Ruhrgebiets, heißt es von Seiten der Sicherheitsbehörden.
Also es war so eine Szene und deswegen war die für den Verfassungsschutz auch die ganze Zeit hochgradig interessant. Eine ganze Reihe von Personen hat man da für sehr relevant gehalten und kannte sie schon, darunter Marco, und hatte auch schon eine gewisse Vorstellung davon, dass nicht nur sein Glauben extrem und gewaltbereit ist, sondern auch sein ganzes Verhalten seiner Familien gegenüber extrem dominant ist.
Marco G. radikalisiert also nicht nur sich selbst, sondern auch sein Umfeld. Seiner Ehefrau, einer Türkin, vorher nicht besonders religiös, macht er strenge Vorschriften, wie sie sich kleiden soll, mit wem sie reden darf. Nach der Hochzeit geht sie nur noch völlig verschleiert vor die Tür, Hände und Finger in Handschuhen. Seine Mutter überredet Marco G., zum Islam zu konvertieren. Und auch seinen Sohn erzieht er auf seine Weise.
Für mich so einer der erschreckendsten Momente in diesem ganzen Ermittlungsverfahren war die Erkenntnis der Polizei durch Besuchsüberwachung während der Untersuchungshaft, dass ganz offen erzählt worden ist innerhalb der Familie, dass der kleine Sohn mit der Oma töten spielen will, dass der mit so einer Art Schießübung ganz normal seinen Alltag verbringt, dass auf dem Handy der Partnerin Fotos gefunden worden sind, die den wirklich kleinen Bub von vielleicht 2 oder 3 Jahren mit der Attrappe eines Sturmgewehres zeigen. Also wirklich, wirklich krasses Verhalten.
Wie aber wird aus einem jungen Mann aus Oldenburg ein so radikaler Islamist? Einer, der zu Gewalt bereit ist, andere beeinflusst. Eine wichtige Rolle bei der Radikalisierung spielen bei Marco G. die sogenannten Bonner Terrorbrüder, Yasin und Munir Schuka. Sie gehören zu dieser Zeit zu den gefährlichsten Agitatoren in Deutschland. Um 2008 ziehen sie aus Bonn in den Dschihad, in den sogenannten Heiligen Krieg, und schließen sich im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet der islamischen Bewegung Usbekistan an. Von dort aus hetzen sie auch ihre deutschen Glaubensbrüder in Videos und Audiobotschaften immer weiter auf und verbreiten islamistische Propaganda. Immer wieder geht es in den Botschaften der Terrorbrüder gegen eine ganz bestimmte Partei in Deutschland, die rechtsextreme und islamfeindliche Splitterpartei Pro-NRW. Im Landtagswahlkampf 2012 hatten Parteimitglieder Karikaturen des Propheten Mohammed bei Demonstrationen gezeigt, auch direkt vor Moscheen. Eine klare Provokation. Denn natürlich wusste Pro-NRW, dass dieselben Karikaturen 7 Jahre zuvor in der dänischen Zeitung Jyllandsposten in weiten Teilen der islamischen Welt heftige Proteste ausgelöst hatten, um es mal milde auszudrücken. Bis heute spricht man in Dänemark von der Mohammed-Krisen, wenn es um diese Zeiten geht. Genau diese Karikaturen zeigt nun Pro-NRW. Kurz vor der Landtagswahl im Mai 2012 kommt es bei einer Kundgebung von Pro-NRW in Bonn zu Gewalt. Salafisten werfen Steine und Flaschen, dann greifen sie Polizisten an. 29 Beamte wurden verletzt, 2 davon schwer durch Messerstiche. Und einer der beiden sogenannten Bonner Terrorbrüder, Yasin Schuka, ruft kurz darauf in einem Video dazu auf, die Mitglieder von Pro-NRW alle zu töten. Er riet seinen Brüdern, den Salafisten, davon ab, weiterhin öffentlich gegen Pro-NRW zu protestieren. Stattdessen sollen sie einzelnen Personen hinterher spionieren, ihnen auflauern und dann so wörtlich zuschlagen. Das Bundeskriminalamt zeigt sich besorgt. Das heißt, Schukas Hetztiraden seien besonders geeignet, radikalisierte Personen weiter zu emotionalisieren. Und die Experten des BKA, sie haben recht. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie sieht's eigentlich heute aus? Wie gefährlich ist die Salafisten-Szene in Deutschland? Welche Gefahr geht aktuell von ihr aus? Dann hört rein in unser Interview zu dieser Folge. ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt klärt auf, wie die deutschen Nachrichtendienste die Szene im Blick behalten aktuell und warum ihre Anhänger immer jünger werden, sich mittlerweile im Schnellverfahren radikalisieren. Wenn ihr wollt, treffen wir uns gleich zum Hintergrundgespräch im Anschluss. Einige Monate nach dem Videoaufruf, den Pro-NRW-Mitgliedern hinterher zu spionieren und dann zuzuschlagen, im Dezember 2012 treffen sich in einer Wohnung in Essen 4 Salafisten. Erst Taifun S und Koray D, später noch Enea B und schließlich auch Marco G, der Konvertit aus Tannbusch, der den Fahrstuhl immer so schön sauber hält, sagt Terrorismusexperte Holger Schmidt.
Das ist wie so häufig in solchen Terrorzellen, dass die nicht von vornherein zu viert losziehen, sondern dass sich das im Laufe der Radikalisierung, dass sich das im Laufe der Tatplanung so ergibt. 2 kennen sich schon, ein Dritter kommt dazu, und dann kommt ein anderer vorbei und so haben sich eben im Laufe der Radikalisierung, so jedenfalls die Feststellung des Verfassungsschutzes, so jedenfalls die Feststellung der Polizei, haben die sich Stück für Stück kennengelernt und war dann ein wirklich sehr unterschiedlicher Haufen junger Männer, die zu allem entschlossen waren.
Aber diese entschlossenen 4 sind auch schon im Visier der Behörden. Deshalb beobachten sie Marco G. und seine Truppe ganz gezielt mit allem, was geht. Sogar die Telefone und das Auto werden abgehört, weil die Ermittler davon ausgehen, dass die gewaltbereiten Islamisten Straftaten planen. Allerdings,
die schlimmen Straftaten, mit denen man rechnet, sind Raubüberfälle auf Supermärkte, Discounter, mit dem Ziel, Geld zu erbeuten. Und dieses Geld, so glauben die Ermittler, soll entweder für den islamistischen Terror verwendet werden oder vielleicht für die Täter auch selber dazu dienen, dass sie in Richtung der Kampfgebiete, dass sie in Richtung der Terrororganisation Al-Qaida reisen.
Während der Observation der 4 Männer werden 2 Dinge deutlich. Erstens, sie sind wirklich gefährlich. Und zweitens, es geht hier nicht um Raubüberfälle oder ein bisschen Geld. Sie planen einen Mordanschlag. In ihrem Visier ist der Chef der Partei Pro-NRW, Markus Beisicht.
Das kriegen die Ermittler quasi live mit und sie stellen fest, oh, wir müssen die sofort festnehmen. Die sind gerade eben dabei, diesen Politiker auszuspionieren. Die sind unmittelbar vor seinem Wohnhaus. Die sprechen ganz konkret drüber, wie können wir den ermorden. Also diese Ermittlungen nach möglichen islamistischen Unterstützern, die Raubüberfälle begehen worden, kippt um in einen im Grunde in eine Gefahrenabwehr, im Grunde in, wir müssen jetzt einen Mordanschlag verhindern.
Und seit sie das wissen, lassen die Behörden die 4 nicht mehr aus den Augen. Auch nicht am 12. März 2013. An diesem Tag verabschiedet sich Marco G. abends von seiner Frau und seinem Sohn. Er will nochmal los mit dem Auto, aber er fährt nicht allein. Zusammen mit dem Albaner Enea B. fährt er von Bonn-Tannenbusch gute 50 Minuten nach Leichlingen, einem Vorort von Leverkusen. Sie kennen den Weg, müssen nicht mehr auf Karten und Schilder schauen. Etliche Male schon sind sie hier lang gefahren, bis zu einem Wohnhaus. Zuletzt erst in der vergangenen Nacht. Da war auch noch Koray D. mit dabei. Die 3 haben sich unterhalten und wurden wie immer abgehört. Das Abhörprotokoll haben wir nachgesprochen mit Hilfe einer KI.
Da steht drauf MB, das ist sein Wagen. Der steht immer draußen. Letztes Mal auch. Das heißt, er steigt morgen früh ein. Es könnte passen, wenn er zur Arbeit geht.
MB, das ist das Kennzeichen von Markus Beisicht, Jurist und Chef der rechtsextremen Partei Pro-NRW. Er wohnt hier, in diesem Haus.
Ich würde sagen, ihr fahrt dann so, nicht, dass die eine Überwachungskamera haben.
Guck mal, man kann einen Sprengsatz unter sein Auto bauen. Alles, weißt du?
Handgranate, einfach.
Du kannst sogar, wenn du richtig begabt bist, kannst du mit der Batterie verbinden, den Zünder. Weißt du, viel zu auffällig.
Die sogenannten Terrorbrüder haben zu einem solchen Mordanschlag immer wieder aufgerufen. Und Marco G. und seine Glaubensbrüder überlegen jetzt, wie genau sie diesen Mord ausführen. Ganz konkret.
Wenn du zum Beispiel Handgranate, 1 oder 2 darunter, verbindest die einfach mit dem Boden, machst ein Stück Draht an dieses Ding, sobald er losfährt, paar Sekunden später, bumm, das war's.
Bis hin zur Flucht danach wird alles durchgesprochen.
Fahren wir so, wie du nach Hause fahren würdest.
Gas geben, schneller fahren, als man darf. Wenn wir da erstmal weg sind, 2, 3 Ecken gemacht.
Welche Richtung haben wir genau den Weg, den wir inshallah fahren? Es gibt viele Möglichkeiten, es zu machen. Wir werden es schaffen. Wir können das am besten nachts. Vielleicht, man kann hinten.
Lass uns heute schlafen und morgen. Die fühlen sich alle sicher. Die rechnen hier nicht damit.
Nach diesem Gespräch sind die Ermittler also in echter Alarmbereitschaft. Keine 24 Stunden später, als in Leichlingen im Haus der Beisichts kurz nach Mitternacht die Lichter ausgehen, der Pro-NRW-Chef und seine Familie schlafen gehen, sind Marco G. und Inea B., diesmal zu zweit, schon auf dem Weg zu ihm. Es soll wohl ihre letzte Ausspährunde sein, bevor sie ihre Pläne in wenigen Stunden in die Tat umsetzen wollen. Während der Fahrt hören sie Koranrezitationen. Aber nur 200 Meter vor Beisichts Haus bremst auf einmal der Nachtbus, der unmittelbar vor ihrem Wagen fährt, abrupt ab und blockiert die Fahrbahn. Nur einen Augenblick später fahren dann hinter ihnen zwei gepanzerte Limousinen dicht auf. Hinterm Steuer der Fahrzeuge Polizisten in kugelsicheren Westen. SEK-Scharfschützen richten ihre Zielfernrohre auf Marco G. und Inea B. Durch die Windschutzscheibe zucken rote Laserpunkte auf ihren Oberkörpern hin und her. Die beiden Salafisten sitzen in der Falle.
Polizei, verlassen Sie den Wagen mit erhobenen Händen.
Wollen wir kämpfen? Fragt einer den anderen. Sie kämpfen nicht. Marco G. und Inea B. geben auf, schnallen sich ab und steigen aus. Auch wenn sie im Auto keine Waffen finden, sind die Ermittler sich aufgrund der überwachten Telefongespräche sicher, Inea B. wollte Markus Beisicht in den frühen Morgenstunden dieses Tages erschießen. Er ist 40, der älteste der vier, und er hat die entsprechenden Fähigkeiten.
Ein früherer albanischer Spezialpolizist, der also nicht nur albanischer Staatsbürger ist und war, sondern dort in der Polizei in einer speziellen Eingreiftruppe das entsprechende Training erfahren hat, mit Waffen im Nahkampf. Und das war für die Ermittler natürlich auch aus unterschiedlichen Gründen auch nochmal ein Gefahrenpotenzial. Dieser Typ war nicht nur ideologisch brandgefährlich, sondern hatte auch die entsprechenden Ausbildungen.
Der Plan sollte laut den Ermittlern etwa so ablaufen. Koray D. hätte als zweiter Schütze dazukommen sollen, eine Art Backup für den erfahreneren Inea B. und Marco G. den Fluchtwagen fahren sollen. Taifun S. hingegen, der vierte und jüngste der Terrorzelle, sollte in seiner Essener Wohnung die Stellung halten, bis die drei von der Tat zurückkehren. Markus Beisicht, der damalige Pro-NRW-Chef und das Ziel der Mordpläne, hat übrigens nichts gewusst oder auch nur geahnt, sagt er.
Ich kann mich an dem Abend noch erinnern, ich habe da irgendwelche Fernsehsendungen geguckt, habe gut geschlafen, habe von der ganzen Sache natürlich überhaupt nichts mitbekommen. Dann am nächsten Tag kriegst du dann so eine Mitteilung. Da denkt man natürlich über vieles nach, über das Leben, wie schnell so eine Sache auch vorbei sein kann und alles, natürlich.
Erst jetzt, mit zeitlichem Abstand, wird ihm bewusst, wie knapp er einem möglichen Mordanschlag entgangen ist, erzählt er. Und auch, dass er die Karikaturen heute so nicht mehr zeigen würde.
Für mich waren das harmlose Karikaturen, dass die eine solche Wirkung, dass da islamische Extremisten da wirklich so so reagieren, also wirklich im Kern getroffen sind. Und mit so Dingen habe ich mich auseinandergesetzt und würde auch heute ähnliche Aktionen sicherlich nicht mehr so durchführen. Das heißt jetzt kein Zurückweichen vor der Gewalt, sondern eine Sache, dass man auch mal über eigene Handlungen nachdenkt und die mal ein wenig kritisch hinterfragt.
Noch in derselben Nacht wird auch Taifun S. in seiner Wohnung in Essen festgenommen. Außerdem wird eine ganze Reihe von Privaträumen durchsucht, auch die Wohnung im Memelweg in Bonn-Tannenbusch, in der Marco G. mit seiner Familie lebt.
Da haben sie schon in der Nacht durchsucht und haben eine ganze Reihe von möglichen Beweisen mitgenommen, Aufzeichnungen, Ausdrucke, elektronische Geräte, auch Waffen.
Hier verhaften die Ermittler auch Koray D., der auch bei dem Anschlag dabei sein sollte. Er wartet noch auf einer Matratze liegend auf den Beginn der Aktion. Bei ihm finden die Beamten dann eine Waffe, eine Pistole vom Typ Cesca, durchgeladen mit Schalldämpfer, Patronen und einem Ersatzmagazin. Außerdem eine Liste mit Politikern, die als besonders islamfeindlich bezeichnet wurden. Und der erste Name auf der Liste ist Markus Beisicht. Der spektakulärste Fund im Bonner Memelweg ist aber noch etwas anderes. Die Ermittler entdecken rund 600 Gramm eines Ammoniumnitrat-Nitromethan-Gemisches, ANNM. Ihr erinnert euch, der Stoff, der in der Sporttasche auf Gleis 1 am Bonner Hauptbahnhof gefunden wurde. Der Stoff, der 4 Monate zuvor eine Katastrophe hätte auslösen können. Und eine genauere Analyse ergibt, es gibt molekulare Ähnlichkeiten. Das heißt, Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Charge ANNM aus der Bonner Wohnung von Marco G. dieselbe ist, die auf Gleis 1 in der Tasche verwendet wurde. Und plötzlich fügt sich vieles zusammen. Es finden sich DNA-Spuren von Marco G.'s Ehefrau auf den Überresten des neongelben Weckers. DNA-Spuren des gemeinsamen Sohnes auf dem Metallrohr der Taschenbombe. Offenbar hatte der kleine Junge damit gespielt, bevor Marco G. das Rohr zur Bombe verbaut hat. Außerdem soll die blaue Nylontasche von einer Verwandten von Marco G. stammen. Rainer Griesbaum, Leiter der Terrorismusabteilung beim Generalbundesanwalt, sagt damals dem SWR:
Wir haben aufgrund von kriminaltechnischen Erkenntnissen, von Durchsuchungsergebnissen den Verdacht, dass ein Beschuldigter aus dem Komplex Pro NRW, Marco G., den Anschlag in Bonn am Hauptbahnhof begehen wollte.
Die Ermittler sind sich sicher, der radikale Salafist Marco G., er ist der Mann mit der blauen Sporttasche, der auf den verschwommenen Bildern der Überwachungskamera am McDonald's am Gleis 1 im Bonner Hauptbahnhof zu sehen ist.
Er hat das ja, sagen wir mal, durchgehend schweigend bestritten, alle Vorwürfe insgesamt, und auch mir gegenüber hat das bestritten, dass an all den Vorwürfen nichts dran ist.
Das ist Mutlu Günal. Der Bonner Rechtsanwalt taucht in dieser Zeit immer wieder als Anwalt im Zusammenhang mit islamistischen Terrorverfahren auf. Er gilt damals als eine Art Szeneanwalt. Er übernimmt auch die Verteidigung von Marco G. Der hat in Untersuchungshaft aber erstmal ganz andere Sorgen als seinen drohenden Prozess. Ungewöhnliche Sorgen. Die Polizei will nämlich nach der Durchsuchung die Wohnung in Bonn-Tannenbusch wieder freigeben. Marco G.'s schwangere Frau und der kleine Sohn sollen dort wieder einziehen und wohnen dürfen. Aber Marco G. weiß etwas, das ihn sehr beunruhigt. Er weiß, dass die Polizei etwas nicht gefunden hat. Etwas, das für seine Familie extrem gefährlich werden kann.
Das war in der Tat auch für einen Verteidiger eine ungewöhnliche Situation. Als sich dann irgendwie herausstellte, dass möglicherweise im Kühlschrank noch sich explosiver Stoff befindet. Und dann war die Frage, ja, ob und wie das mitgeteilt werden soll der Polizei. Und letztendlich hat ja dann mein Mandant sich einer Sozialarbeiterin anvertraut und über die ist dann die Nachricht an die Polizei dann weitergeleitet worden, dass die Wohnung bitte nicht freigegeben werden soll, wo dann Frau und Kind dann wieder reingehen und sich dann gefährden. Ja, und dann musste die Polizei nochmal hin und in den Kühlschrank gucken.
Zwei Tage später, am 15. März 2013, sind die Ermittler zum zweiten Mal im Bonner Memelweg. Bei einer erneuten Durchsuchung der Wohnung finden sie im Kühlschrank in einem alten Einwegglas eine weiße Substanz. Laut Angaben von Marco G., Initialsprengstoff.
Ich vermute mal, das war für die Polizeibehörden jetzt kein Ruhmesblatt. Stand man vielleicht ein bisschen doof da.
Und es bleibt nicht die einzige Panne der Ermittler. Das Landeskriminalamt lässt die Chemikalienmischung kontrolliert in einer nahegelegenen Grünanlage hochgehen, allerdings ohne vorher Proben zu entnehmen. Nach Polizeiangaben eine reine Vorsichtsmaßnahme, aber so lassen sich eben später auch keine Hinweise sichern. Und auch ein bei der Durchsuchung gefundener Staubsauger wird nicht genau untersucht, landet erstmal in der Asservatenkammer und erst rund einen Monat später entdeckten Techniker des BKA darin, im Staubsaugerbeutel, um genau zu sein, eine zweite versteckte Waffe, eine geladene Beretta, Kaliber 9mm. DNA-Spuren, eine Liste mit potenziellen Zielpersonen, Sprengstoff, Schallschutzdämpfer, mehrere Waffen. Die Ermittler haben jetzt eine ganze Reihe von Ansatzpunkten und fangen an, beide Terrorfälle zusammen zu ermitteln. Den mutmaßlichen Anschlag auf den Pro-NRW-Chef und die Taschenbombe vom Bonner Hauptbahnhof. ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt.
Die Ermittlungen waren extrem aufwendig. Wo ist die Tasche gekauft worden? Wie ist der Sprengstoff hergestellt worden? Wie passt eine Anleitung für den Sprengstoff, die bei Marco gefunden worden ist, zu dem Sprengstoff, der letztlich verwendet worden ist? Wo sind die vier jeweils gewesen? Welche einzelnen Bestandteile der Bombe sind ihnen wie zuzuordnen? Wie waren die Erkenntnisse aus der Telekommunikationsüberwachung und aus der Observation im Vorfeld der Festnahme? Und aus all diesen Dingen hat sich nach meinem Eindruck ein wirklich dichtes Netz aus Indizien zusammengepuzzelt und wirklich viel von dem, was die Gruppe in der Vorbereitung getan hat, Punkt für Punkt für Punkt, wie so ein Mosaikbild hingelegt werden konnte, damit sich da das Gesamtbild draus ergibt.
Am 15. März 2014, ziemlich genau ein Jahr also nach der spektakulären nächtlichen Festnahme in Leichlingen, erhebt der damalige Generalbundesanwalt Harald Range Anklage gegen die vier islamistischen Terrorverdächtigen. Mutlu Günal, der Anwalt von Marco G., erinnert sich.
Es ist sehr sorgfältig gemacht worden. Also da kann man dem Senat gar keinen Vorwurf machen. Die haben sich da jede Zeit genommen, es gab keinen Zeitdruck und da ist jeder Stein umgedreht worden.
Das Gericht hört Telefongespräche und Mitschnitte der Innenraumüberwachung des Autos an, Wort für Wort. Fast 30 Sachverständige und über 150 Zeugen kommen für Aussagen in den Saal. Minutiös werden die Beweise durchgearbeitet. Wie sich Marco G. aus dem Internet die Al-Qaida-Bauanleitung »Make a bomb in the kitchen of your mother«, also wie man eine Bombe in der Küche seiner Mutter baut, heruntergeladen hat, wie er die Zutaten für den Sprengstoff online bestellt hat, auf den Namen seiner Ehefrau, wo genau er den neongelben Wecker gekauft hat, nur wenige hundert Meter von seiner Wohnung entfernt. Alles nachvollziehbar, weil er die Quittung und Bestellbestätigung für all diese Zutaten und Bauteile feinsäuberlich abgeheftet hat. Eine Mischung aus Buchhaltung und Scrapbooking für seinen geplanten Anschlag. Und wie er dann, kurz vor der Tat, an der McDonald's-Filiale am Bonner Hauptbahnhof dokumentiert, die fertige Bombe auf Gleis 1 platziert, am 10. Dezember 2012. Über diese Bombenkonstruktion wurde lange und viel gestritten, denn trotz aller Beweise und Indizien vor dem Düsseldorfer Gericht wird etwas zum Problem, das erstmal für Erleichterung gesorgt hat. Die wohl im letzten Moment noch per Wassergewehr zerstörte Sporttasche. Für die Verurteilung ist es wichtig, ob die ganzen Einzelteile am Ende eine funktionsfähige Bombe ergeben hätten, erklärt Verteidiger Mutlu Günal.
Gab es einen Zünder oder gab es den nicht? Der ganze Bahnhof ist komplett abgesucht worden. Man hat ja wirklich alles irgendwie zusammen und eingesammelt, was man da gefunden hat. Dann hat man aber keinen Zünder gefunden. Das Gegenargument war, der Zünder hätte ja alles sein können, sogar ein ganz kleines, irgendwas ganz Kleines, ein Strohhalm oder sonst was, also was Unverdächtiges. Unser Argument war aber, wenn du nichts gefunden hast, dann muss man es vielleicht auch so hinnehmen.
Und das müssen die Ermittler und Staatsanwälte wohl auch, denn ein Zünder wird nicht gefunden. Und noch etwas bleibt unbewiesen, dass die anderen drei Verdächtigen und Angeklagten neben Marco G. beteiligt waren am gescheiterten Bombenanschlag am Bonner Hauptbahnhof. Fast drei Jahre lang wird im Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts Düsseldorf verhandelt. Anfangs wird da noch auf großer Bühne der weiter schwelende Konflikt zwischen radikalen Salafisten und Pro-NRW-Anhängern ausgetragen. Vor dem Gericht halten rechtsextreme Mahnwachen. Im Zuschauerraum posieren radikale Islamisten in Siegerpose. Und im Gerichtssaal sorgen die Angeklagten für immer neuen Ärger. Marco G. bekommt Dutzende Ordnungsstrafen aufgebrummt, weil er das Gericht beschimpft oder eben nicht aufsteht, wenn die Richter reinkommen. Und im Lauf des langen Verfahrens scheint sich seine Ablehnung immer weiter zu steigern.
Ich glaube auch, dass er dachte, er müsste das jetzt beweisen, dass er besonders unnachgiebig ist und jetzt besonders stur sein muss. Es war vielleicht, ja, so in diese Richtung ging das. Ich weiß nicht, ob das immer alles so religiös geprägt war oder ob dann irgendwelche verletzten Eitelkeiten und jetzt bin ich stur, jetzt stehe ich erst recht nicht auf und dann soll er mir halt Ordnungshaft geben, dass das so ein bisschen leider eskaliert ist. Das hätte man sich schenken können.
Sein Mitangeklagter Enea B., der frühere albanische Elitepolizist, tritt anfangs ähnlich aggressiv vor Gericht auf, sagt Terrorismusexperte Holger Schmidt. Enea B.
hat im Laufe des Prozesses auch beispielsweise aus der Haft heraus Briefe geschrieben an den Generalbundesanwalt, an die zuständige Oberstaatsanwältin Duscha Gmel, hat die beschimpft, hat die bedroht, hat in diesem Brief wirklich mit quasi Höllenmächten und Vergeltungen und wirklich fiesen Fantasien die Ermittler, die sich mit ihm beschäftigt haben, bedroht.
Zum Ende des Prozesses aber läuft alles etwas ruhiger ab, auch im Publikum. Meistens sitzt nur ein Glaubensbruder im Saal und nickt ermutigend in Richtung der Angeklagten. Die Helden der deutschen Islamistenszene sind inzwischen andere geworden. Bevor am Oberlandesgericht Düsseldorf das Urteil gesprochen wird, werden in Deutschland mehrere islamistische Anschläge verübt und viele davon enden im Gegensatz zu Marco G.'s Bombe tödlich. Der schlimmste Terroranschlag ereignete sich am 19. Dezember 2016, als der Tunesier Anis Amri mit einem gestohlenen LKW in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz rast, 12 Menschen ermordet und viele schwer verletzt und traumatisiert. Am 3. April 2017 landet der Hubschrauber ein letztes Mal mit dem Angeklagten Marco G. an Bord auf dem Dach des Gerichtsgebäudes im Düsseldorfer Kapellweg. Er wird mit verbundenen Augen reingeführt, an Händen und Füßen gefesselt. Im Vergleich zum Prozessbeginn wird Marco G. jetzt noch strenger bewacht, seine Zelle ständig durchsucht. Und das hat Gründe. In der Haft hat er sich ein Stichwerkzeug aus einem Kugelschreiber gebastelt und scharfe Rasierklingen besorgt. Außerdem wurden bei ihm Skizzen von den An- und Abfahrtswegen des Spezialeinsatzkommandos gefunden, das ihn bewacht. Als Marco G. um Punkt 13 Uhr in den Gerichtssaal geführt wird, trägt er wieder schwarzen Vollbart, schwarzes Tuch um den Kopf, schwarzes Hemd. Er reckt wieder den Zeigefinger in die Luft, ruft wieder Allahu Akbar. Und grinst, genau wie an dem Tag, als er vor über 150 Verhandlungstagen das erste Mal hier hinter der Panzerglasscheibe Platz genommen hat. 5 Minuten später spricht der Richter das Urteil. Lebenslange Haft für Marco G., unter anderem wegen versuchten Mordes und Bildung einer terroristischen Vereinigung. Verteidiger Mutlu Günal erinnert sich.
Es war ja nicht nur ein sogenanntes einfaches Lebenslang, sondern da kam ja auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.
Besondere Schwere der Schuld. Das heißt, dass Marco G. nicht, wie andere zu lebenslanger Haft verurteilte Täter, nach 15 Jahren Gefängnis erstmals einen Antrag auf Bewährung stellen kann. Es bedeutet, dass nach 15 Jahren überhaupt erst festgelegt wird, wann erstmals ein Antrag auf Bewährung gestellt werden darf. Täter mit dieser Strafe sitzen häufig deutlich länger als 20 Jahre in Haft. Die 3 Mitangeklagten Enea B., Koray D. und Taifun S. werden wegen des Mordkomplotts gegen den Pro-NRW-Politiker Markus Beisicht ebenfalls zu hohen Haftstrafen verurteilt, zwischen 9,5 und 12 Jahren. Der aufwendige, lange, teure Terrorprozess gegen die 4 Islamisten war einer der ersten in Deutschland und genau deshalb wahrscheinlich so bedeutend. Das Urteil, möglicherweise auch ein hartes Zeichen, ein Warnhinweis an alle Salafisten, an mögliche islamistische Terroristen in Deutschland. Aber hat das funktioniert? Als Abschreckungsmaßnahme? Rund 10 Jahre danach sind die Zahlen gestiegen. Während das Bundesamt für Verfassungsschutz in seinem Jahresbericht 2013 noch 5.500 Salafisten in Deutschland zählt, sind es 2024 schon 11.000. Allerdings hat sich die Szene auch verändert, analysiert ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt.
Das, was wir in der letzten Zeit an Anschlagsplanungen und an Attentätern gesehen haben, das sind Menschen, die mit diesem Gedankengut schon nach Deutschland gekommen sind. Teilweise, weil sie vielleicht auch aus anderen Gründen hierher geflohen sind und dann zu Terroristen wurden oder teilweise, weil sie schon mit terroristischen Gedanken geflohen sind. Insofern hat sich die Wahrnehmung verändert. Diese ganzen Milieus sind komplexer geworden durch soziale Medien, weil es auch nicht mehr notwendig ist, nach Offenbach oder Bonn oder anderswohin nach Ulm zu fahren, um sich bekehren zu lassen, sondern weil das virtuell gehen kann. Aber die Grundprobleme, die sind alle relativ gleich geblieben.
Der aktuelle Verfassungsschutzbericht bestätigt das. Kontakte in die salafistische Szene, die früher der Einstieg für die islamistischen Gotteskrieger waren, sind für eine Radikalisierung nicht mehr so zwingend notwendig. Ideologische Grundlagen und Koraninhalte eher zweitrangig. Das Phänomen der Homegrown-Terroristen, also hochaktuell. Aber anders als damals bei Marco G. und seinen Glaubensbrüdern, ist der Radikalisierungsverlauf jetzt viel isolierter, sagt Sinan Seelen, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz.
Heute sind sie im Internet unterwegs, sie sind in Social-Media-Plattformen unterwegs, werden mit entsprechenden Narrativen konfrontiert und verfangen sich in einer Informationsblase, die ihnen diese vermeintliche Wahrheit dann widerspiegelt, die da lautet, der Westen ist gegen dich, du bist nicht Teil dieses Systems, du musst in den Dschihad ziehen und man fasst dann Kontakt zu weiteren Personen virtuell und dann heißt es, wo soll ich denn hinkommen, um diesem Dschihad zu folgen, wie wäre es mit Afghanistan, Somalia, Syrien und dann heißt es, Bruder oder Schwester, deinen persönlichen Dschihad kannst du auch in Deutschland verüben. Kauf dir ein Messer und töte Menschen.
Und was den Verfassungsschutzchef besonders beunruhigt, europaweit radikalisieren sich in den letzten Jahren zunehmend Minderjährige.
Wir haben teilweise 14-Jährige. Diese Radikalisierungsverläufe gehen wahnsinnig schnell. Mitunter sind das Menschen, die nach 3-4 Monaten soweit sind, nach einem Erstkontakt mit entsprechenden Narrativen, dann zu sagen, jawohl, ich mache das jetzt. Und das ist der Unterschied vielleicht zu 2012, wo das noch ein bisschen, ich möchte es mal fast so formulieren, analoger und organischer vonstatten ging.
Oder auch übersichtlicher. Auch für den ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt haben sich die Zeiten, was das Dunkelfeld der gewaltbereiten Salafisten in Deutschland angeht, deutlich verändert.
Es ist so ein bisschen gefährlich aus der Perspektive von heute, die Zeit damals als so überschaubar anzusehen. Es ist tatsächlich so, dass es damals wenige Personen gab und die Sicherheitsbehörden eine Chance hatten, die Szene einigermaßen zu kennen. Auch ich als Journalist hatte die Möglichkeit, einzelne Personen, die es in der Szene gab, wirklich genau zu beobachten. Und heute haben wir eine Situation, da ist es alles unüberschaubar. Trotzdem ist es natürlich so gewesen, dass auch damals niemand wusste, was noch im Verborgenen existiert und dass es damals wirklich auch eine sehr bedrohliche Situation war.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Niemand soll wissen, wer sie sind. Die Elite-Polizisten der GSG 9 beschützen Menschen in den gefährlichsten Regionen der Welt. 2004 geraten 5 von ihnen im Irak in einen Hinterhalt.
Gedanklich war ich dann schon wo ganz anders, muss ich ehrlich sagen. Also war ich dann bei der Familie, die ich nochmal so, das kam dann so durch. Und ich habe immer runtergezählt und habe immer gesagt, so, jetzt haben sie dich. Jetzt bist du tot.
Was genau damals bei Fallujah im Irak passiert ist und was der BND damit zu tun hat, hört ihr nächstes Mal bei Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste. Und wenn ihr nicht warten wollt, die neue Folge gibt's immer eine Woche früher in der App der ARD-Audiothek. Und jetzt gibt's noch eine warme Empfehlung, und zwar für den etwas anderen True-Crime-Podcast Verurteilt, der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd. Sie ist eine langjährige Gerichtsreporterin, eher juristischer Laie und stellt damit genau die Fragen, die auch euch interessieren. Die beiden präsentieren die neuesten, spannendsten und skurrilsten Fälle, immer frisch aus dem Gerichtssaal. Verurteilt ist mittlerweile in der 12. Staffel und alle Episoden findet ihr in der ARD-Audiothek. Moderation und Skript, ich, Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt. Redaktion und Skript Lena Alexandra Mempel und Kirsten Tromnau.